Die Radio Wissen. Update.
Ich finde einfach, dass die Gesellschaft auch mal drüber nachdenken soll. Schon morgen könnte irgendein anderer, der jetzt noch zum Beispiel hören kann, plötzlich gehörlos sein. Irgendein anderer könnte plötzlich im Rollstuhl sitzen. Und das, finde ich, muss einfach in der Gesellschaft mal ankommen.
So hat es die gehörlose Bloggerin Julia Probst in der ARD formuliert. Ein Dolmetscher hat aus der Gebärdensprache übersetzt. Jeder kann plötzlich auf Hilfe angewiesen sein. Und dann? Die Gesellschaft darf Menschen mit Behinderung nicht ausgrenzen. Da ist sich auch die deutsche Politik einig. Der Bundestag hat zu diesem Zweck das neue Teilhabegesetz beschlossen. Was das eigentlich taugt, darum geht's im Update. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Es war kein leichter Weg bis zum finalen Gesetz. Das gibt auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zu.
Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle auch sagen, dass es Interessenkonflikte gibt und dass die auch ein Stück weit bleiben werden. Dass wir da noch viele Baustellen in Zukunft haben werden, das ist doch klar.
Das neue Gesetz wurde geschrieben, damit Menschen mit Behinderung am Leben teilnehmen können wie jeder andere. Mit einem möglichst normalen Job und indem sie, wenn sie wollen, ins Kino, ins Museum oder zum Arzt gehen können. Das Gesetz hat einige Versionen durchlaufen. Immer wieder gab es Proteste, auch von Menschen mit Behinderung. Sie setzten sich vor dem Bundestag in einen Käfig oder hatten Schilder dabei, auf denen stand behindert, nicht blöd. In fast 70 Punkten wurde jetzt nachgebessert.
Wir vereinfachen die Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Ein Leistungsantrag, wo bisher viele nötig waren.
Weniger Bürokratie für Anträge und überhaupt mehr Hilfen, zum Beispiel für sehbehinderte Studenten. Bisher war es so, dass Menschen, bevor sie solche staatlichen Leistungen kriegen, einen Finanzen-Striptease machen müssen. Nicht nur ihr Einkommen, auch alle Ausgaben mussten sie offenlegen. Auf dem Sparkonto durften sie weniger als 3.000 Euro behalten. In Zukunft dürfen sie und ihre Ehepartner mehr sparen. Außerdem bekommen Arbeitgeber Zuschüsse, wenn sie Menschen mit Behinderung einstellen. 800 Millionen Euro mehr zahlt der Bund insgesamt. Kritik gibt es aber immer noch, auch von Bloggerin Julia Probst.
Dolmetscherleistungen werden nur bei besonderen Anlässen finanziert. Das heißt also, ich muss immer gucken, was der Sachbearbeiter sagt. Beim Anwalt ist das schon ein besonderer Anlass. Und das ist halt einfach so die Krux an der Sache. Der Sachbearbeiter entscheidet quasi, ob ich teilhaben darf oder nicht. Und das finde ich unmöglich.
Das Sozialamt darf auch weiterhin entscheiden, ob ein pflegebedürftiger Mensch ins Heim muss. Nämlich dann, wenn eine Pflege zu Hause zu teuer wäre. Das kritisiert Verena Bentele, die Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung.
Ich finde, Menschen mit Behinderung sollten definitiv das Recht haben auf eine eigene Wohnung oder auch auf Assistenz in der Freizeit oder für kulturelle Erlebnisse. Und dieses Recht müssen sich Menschen mit Behinderung auch weiterhin mit Sicherheit erstreiten, weil die Formulierungen da sehr weich sind.
Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt vergleicht das Bundesteilhabegesetz mit einem Hausbau, bei dem es am Ende nur zu einer Garage gereicht hat.
Dieses Gesetz sagt noch nichts über mehr Autonomie aus, noch nichts aus über mehr Selbstbestimmung und noch nichts aus über ein freieres Leben. Und deswegen ist es höchstens ein erster Schritt.
In Kraft treten kann das Gesetz erst, wenn auch der Bundesrat zustimmt. Hier wollen die Grünen noch prüfen, ob sie mitgehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das neue Teilhabegesetz kommt nicht überall gut an. Thilo Kessner fragt auf Facebook: Was nützt den Leuten Geld, wenn sie nicht barrierefrei durch die Städte kommen? Ich kenne zum Beispiel Bahnhöfe, da kannst du als Rollstuhlfahrer nur gucken, wo du hinreisen könntest. MHSH bemerkt auf tagesschau.de: Wurde nicht gerade 2013 beschlossen, Blinde und Taube mit einer GEZ-Gebühr zu belegen? Und was diese Regierung zu vergessen scheint: Es gibt nicht nur Menschen im Rollstuhl. Raul Krauthausen ärgert sich auf Twitter. Die Regierung verschweigt, dass mit Teilhabegesetz Menschenrechtsverletzungen wie Zwangseinweisungen in Heime Realität bleiben. Die Trommlerin ist besonders von der Debatte im Bundestag genervt. Besonders der CDU kann man kaum zuhören beim Thema Teilhabegesetz. Die merken gar nicht, wie sie über behinderte Menschen reden. Nico Nolden hält fest: Es wird Zeit, dass Mitmenschlichkeit wieder Vorrang vor Haushaltseffizienz bekommt. Und Petra Alay findet: Ein faires, realistisches und würdiges Teilhabegesetz bringt jedem etwas, fördert Wirtschaft und positives Zusammenleben.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist klar, dass die Pkw-Maut für Ausländer kommt und dass es keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer geben wird.
Das hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt immer wieder versprochen. Der Plan war, dass deutsche Autofahrer das, was sie an Pkw-Maut zahlen müssten, einfach über die Kfz-Steuer wiederbekommen. So wird es aber nicht gehen. Nach ARD-Informationen hat Dobrindt mit der EU-Kommission einen Kompromiss gefunden. Denn EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulls ist da eisern. Eine Diskriminierung von Ausländern bei der Maut darf es nicht geben.
There should not be any discriminatory offers and discriminatory proposals.
Wie genau die neue Lösung aussieht, wollen die beiden gleich bekannt geben. Einige Details sind aber schon durchgesickert. Etwa, dass die 10-Tages-Vignette für Deutschland schon ab 2,50 Euro zu haben sein soll. Und deutsche Autofahrer werden nicht 1:1 über die Kfz-Steuer entlastet. Stattdessen sollen diejenigen mit umweltfreundlichen Autos mehr zurückbekommen, die anderen weniger. Die Klage der EU-Kommission gegen die deutsche Maut dürfte damit vom Tisch sein, aber eventuell ist damit auch die ganze Maut vom Tisch. Denn mit den ganzen Rabatten ist nicht mehr klar, ob sich das noch rechnet. Auch wenn die Bundesregierung weiterhin sagt, die Maut soll pro Jahr 500 Millionen Euro einbringen.
We are Germany.
We are Germany.
We are Germany.
And we are honored to host the G20 in 2017.
Deutschland steht für ein Jahr an der Spitze der G20 und Finanzminister Wolfgang Schäuble fühlt sich geehrt. Allerdings erwartet Schäuble, seine Ministerkollegen und die Bundeskanzlerin im G20-Vorsitz eine ganze Reihe an Baustellen.
Geopolitische Unsicherheiten, Terrorismus, Flüchtlingsbewegungen, Armut in der Welt, das sind einige der Probleme, die wir besser bewältigen müssen. Und die G20 sind wichtiger denn je.
Die 19 führenden Industrie- und Schwellenländer plus die EU haben sich vor 17 Jahren zusammengeschlossen, um damals die Finanzkrise in Asien zu bewältigen. Danach kamen weitere Finanzkrisen und man beschloss, dass es gut wäre, sich einmal im Jahr zu treffen. Schwerpunkt ist die globale Wirtschaft, aber es wird auch zum Beispiel über Klimaschutz und Gesundheitsthemen gesprochen. Deutschland will während seines Vorsitzes neben den klassischen Themen einen Schwerpunkt auf Afrika legen. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Regierungspodcast erklärt.
Wir werden uns vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen, wie wir neben der klassischen Entwicklungshilfe bessere Instrumente in Gang bekommen, um wirtschaftliche Entwicklung in Afrika voranzubringen. Das heißt, man wird überlegen, welche Kooperationen können wir mit afrikanischen Entwicklungsbanken noch stärken? Wie können wir die Mittelständler in Afrika unterstützen?
Bis zum nächsten G20-Gipfel im Sommer in Hamburg wird sich einiges getan haben in der Welt. In den USA ist dann Donald Trump Präsident, der mit den G20-Werten bisher auf dem Kriegspfad war. Auch für Frankreich wäre dann ein neuer Präsident dabei oder eine neue Präsidentin. Und die britische Regierung dürfte den Brexit beantragt haben. Da werden deutsche Tugenden gefragt sein, hat Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im SWR, erklärt.
Deutschland hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir ein guter Vermittler sein können, auch im Russland-Konflikt, auch in vielen anderen Konflikten. Und diese Rolle ist mehr gefragt als je zuvor. Und diese Rolle kann Deutschland gut übernehmen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt auf dem Klo, in der Hand eine Ausgabe der deutschen Charlie Hebdo. Drunter steht: Charlie Hebdo wirkt befreiend. Jetzt auch auf Deutsch. Mit dem Plakat wirbt das französische Satiremagazin für seinen neuen Ableger. Chefzeichner Ries glaubt, es gibt überall Humor, sogar in Deutschland.
Il y a de l'humour partout. Même en Allemagne, j'en suis sûr.
Es ist die erste ausländische Ausgabe von Charlie Hebdo und das hat laut Ries mit den Reaktionen nach dem islamistischen Angriff auf die Redaktion letztes Jahr zu tun.
Wir haben einfach festgestellt, dass es in Deutschland großes Interesse für Charlie Hebdo gab. Viele haben uns dort immer wieder mit dem Wunsch nach Charlie konfrontiert. Für uns ist das eine tolle Gelegenheit, besser zu vermitteln, was Charlie Hebdo eigentlich ist.
Jede Woche soll es eine deutsche Ausgabe geben. Am Anfang wird noch viel aus der französischen Version übersetzt. Dazu kommen ein paar exklusive Geschichten. Etwa eine Karikatur von AfD-Chefin Frauke Petri mit Hitler-Gedächtnisfrisur.
Und sonst in der Welt?
Der Bürgerkrieg in Kolumbien ist nach mehr als 50 Jahren offiziell beendet. Nach dem Senat hat auch das Abgeordnetenhaus für den neuen Friedensvertrag zwischen der Regierung und den Rebellen der FARC gestimmt. Damit kann der Friedensvertrag in Kraft treten. Er sieht unter anderem vor, dass die etwa 8000 Rebellen innerhalb von 150 Tagen ihre Waffen abgeben. Die FARC soll eine Partei werden. Opfer des Bürgerkriegs oder deren Familien sollen eine Entschädigung bekommen. Insgesamt wurden in dem Konflikt mehr als 260.000 Menschen getötet. Die Regierung und die Rebellen verhandeln schon lange über Frieden. Die Bevölkerung hatte in einem Referendum gegen den ersten Friedensvertrag gestimmt, weil sie fand, dass die FARC-Rebellen zu nachsichtig behandelt würden. Im US-Bundesstaat Wisconsin beginnt heute die Neuauszählung der Präsidentenwahl. Sie wurde von der grünen Politikerin Jill Stein beantragt. Zum ersten Mal seit 16 Jahren findet damit ein solches Verfahren auf Antrag von Präsidentschaftskandidaten statt. Auch in Michigan hatte Stein eine Neuauszählung beantragt. Und in Pennsylvania will die Politikerin ebenfalls nochmal die Stimmen nachzählen lassen. Laut Experten waren in den drei Bundesstaaten die Wahlcomputer anfällig für Hackerangriffe. Die Demokratin Hillary Clinton unterlag dort Donald Trump mit je rund 10.000 bis 60.000 Stimmen. Eine Neuauszählung könnte Clinton theoretisch einen nachträglichen Sieg bescheren, das gilt aber als unwahrscheinlich. Im Bierland Tschechien machen gerade sehr viele Kneipen zu. Seit heute müssen Gastronomiebetriebe dort ihre Umsätze in Echtzeit an die Finanzämter übermitteln, damit keine Steuern hinterzogen werden. Viele Kneipenbetreiber können oder wollen da aber nicht mitmachen. Ein Sprecher einer Brauerei sagte, mehr als 1000 Gaststätten hätten ihre regelmäßigen Bierlieferungen abbestellt. Die tschechische Gaststättenvereinigung geht davon aus, dass etwa ein Fünftel der Wirte ihre Lokale schließen werden. Ein paar Kneipenbesitzer haben sich schon ein neues System überlegt, um die Finanzüberwachung durch den Staat zu verhindern. Sie wandeln ihre Lokale in Vereinshäuser um. Für Mitglieder gibt es dann kostenlos Bier, wenn sie spenden oder einen Förderbeitrag zahlen.
Wissensnachrichten.
Die Weltmeere sind voller Plastik. Über 230.000 Tonnen schwimmen da schätzungsweise mittlerweile rum. Und zwar teilweise so klein gehäckselt, dass man es gar nicht mehr sehen kann. Stichwort Mikroplastik. Und klar ist auch, das Zeug landet auch in der Nahrungskette und damit irgendwann bei uns Menschen. Aber wie schlimm ist das eigentlich wirklich? Dazu gibt es neue Erkenntnisse aus der Forschung und die haben die Forscher ein bisschen überrascht. Kerstin Ruskowski aus unseren Wissensnachrichten, inwiefern?
Es macht offenbar einen Unterschied, wer das Mikroplastik frisst. Das schreiben Wissenschaftler aus Australien auf dem Portal The Conversation. Es kommt nämlich anscheinend darauf an, ob die Tiere das Plastik direkt fressen oder eben in Form von Tieren, die ihrerseits vorher Mikroplastik gefressen haben.
Und wie haben Sie das rausgefunden?
Sie haben ganz einfach ausprobiert, ob und wie Plastik tatsächlich in der Nahrungskette nach oben wandert. Dazu haben sie Mikroplastik genommen, nochmal extra 2 Monate in den Hafen von Sydney getunkt, damit eben auch noch ein paar extra Chemikalien dran kleben bleiben und haben dieses Plastik dann gezielt an Sandflöhe verfüttert. Und die Sandflöhe haben sie dann wiederum kleinen Fischen zu fressen gegeben.
Und diese Tiere haben jetzt unterschiedlich darauf reagiert.
Ja, genau. Im Körper der Sandflöhe hatte sich das Plastik nach 3 Tagen schon angesammelt. Nach 5 Tagen waren sie schwerer geworden, konnten nicht mehr so gut hüpfen und manche waren sogar gestorben. Die Fische dagegen bekamen ganze 4 Wochen lang die mit Plastik kontaminierten Sandflöhe zu fressen und zeigten keinerlei Unterschied im Verhalten. Das hat die Forscher schon ziemlich überrascht, weil sie nämlich davon ausgegangen waren, dass der Hormonhaushalt von Tieren ziemlich empfindlich auf Schadstoffe reagiert.
Okay, also ist das Plastik nur schädlich für die Tiere, die es direkt fressen?
Na, so weit wollen die Wissenschaftler jetzt auch noch nicht gehen. Die Forscher finden es aber auf jeden Fall super wichtig, dass wir besser verstehen, wie genau Plastik sich auf Tiere auswirkt, die es fressen. Denn selbst wenn in dem Beispiel nur die Sandflöhe unter dem Mikroplastik leiden, kann das trotzdem recht weitreichende Auswirkungen haben. Die Sandflöhe spielen nämlich eine wichtige Rolle für das Ökosystem. Sie zersetzen Nährstoffe am Strand. Und deswegen hat es zumindest auch eine indirekte Wirkung auf Tiere weiter oben in der Nahrungskette, wenn Tiere weiter unten unter Mikroplastik leiden.
Weiter geht's mit Lucy. Das ist eine unserer Vorfahren. Ihr Skelett wurde vor etwa 40 Jahren in Äthiopien entdeckt. Aber es ist noch immer nicht so ganz klar, ob Lucy den Großteil ihrer Zeit auf Bäumen verbracht hat oder auf der Erde.
Tja, das ist auch schwer zu sagen, denn Lucy ist seit über 3 Millionen Jahren tot. Jetzt meinen aber Forscher, dass Lucy wohl beides konnte, also auf Bäumen leben und auf der Erde. Sie haben sich ihre Knochen dafür nämlich nochmal mit einem speziellen Scanverfahren angeschaut und dabei ist ihnen aufgefallen, dass Lucy kräftige Oberarme gehabt haben muss, so ähnlich wie Schimpansen. Und im Gegensatz zu Affen sind ihre Füße aber weniger fürs Klettern und Greifen geeignet, sondern eher für den aufrechten Gang. Und deswegen glauben die Forscher jetzt, dass Lucy vielleicht nachts in einem Baum geschlafen hat, um sich vor Feinden zu schützen und tagsüber aber vor allem auf dem Boden unterwegs war.
Das ist clever. Aber so ganz genau wissen wir immer noch nicht, was eigentlich los war mit Lucy, geschweige denn, wie sie ausgesehen hat. Das fragen sich auch regelmäßig Leute, wenn es um Jesus geht. Ein Bibelwissenschaftler von der Uni Innsbruck glaubt jetzt zu wissen, wie Jesus ausgesehen hat.
Ja, oder auch, wie Jesus nicht ausgesehen hat. Andrew Duhl sagt nämlich, er glaubt nicht, dass Jesus mit langen Haaren und Bart rumgelaufen ist. So sehen wir es ja meistens auf Abbildungen von Jesus.
Sondern?
Weiß auch er nicht ganz genau. Ein konkretes Porträt von Jesus gab es seiner Ansicht nach nämlich wohl nie. Aber Duhl meint, auf älteren Abbildungen sei Jesus ohne besonders viel Gesichts- und Kopfhaar abgebildet. Außerdem reichte sein Gewand nur bis zum Knie und nicht bis zur Erde. Auf der theologischen Webseite feinschwarz.net schreibt der Bibelwissenschaftler, dass das weit verbreitete Jesusbild wohl aus der byzantinischen Kunst stammt. Den Bart und das lange Haar müsste man demnach als Sinnbild verstehen für die Ewigkeit.
Das könnte ja vielleicht auch Hipster interessieren. Danke, Kerstin.
Wetter.
Der Abend bringt im Norden und der Mitte Deutschlands weiter Wolken und Nieselregen. Im Westen und im Süden ist es eher klar. Morgen ist es dann im Westen und im Süden bewölkt. Ab und zu kann es auch regnen. Im Norden und im Osten scheint die Sonne und es bleibt trocken. Dazu maximal 3 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.